Der Podcast. D-Radio Wissen. Update.
Es wird folgendes Urteil verkündet. Im Namen des Volkes.
Heute blicken wir im Update nicht als erstes nach Kiew, sondern nach Karlsruhe, zum Bundesverfassungsgericht. Die Richter dort haben ihr Urteil gesprochen über die 3% Sperrklausel, die in Deutschland bei der Europawahl gelten soll. Und ihr Urteil lautet:
Unter den gegebenen rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen verstößt auch die 3% Sperrklausel im Europawahlrecht gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit der politischen Parteien.
So Andreas Voskuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Aber was heißt das? Mehr Vielfalt und Demokratie oder mehr Chaos im Europaparlament? Ich bin Aglaya Dane. Hallo.
Update.
In gut 3 Monaten dürfen viele von uns wieder Kreuzchen machen. Am 25. Mai ist Europawahl. Wir dürfen bestimmen, wer für Deutschland im Europäischen Parlament sitzt. Und das könnten demnächst mehr Abgeordnete von kleinen Parteien sein. Denn nach dem heutigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts müssen Parteien keine Prozentgrenze überspringen. Weder 5 noch 3%. Die Richter finden, jede Wählerstimme soll zählen, auch die, die an kleine Parteien geht. Viele Politiker aus dem Europaparlament kritisieren das Urteil. Zum Beispiel Hannes Swoboda. Er ist Vorsitzender der Fraktion der Sozialdemokraten.
Ich glaube, dass mit gutem Grund die verschiedenen Länder sich entschieden haben, eine Obergrenze oder eine Untergrenze einzuführen, um klarzumachen, dass man doch entscheidungsfähige Parlamente haben möchte.
Etwa die Hälfte der EU-Länder hat Prozenthürden, um zu verhindern, dass zu viele Splittergruppen im Europaparlament vertreten sind. Denn schon jetzt ist das Parlament nicht gerade übersichtlich. 751 Abgeordnete aus 28 Ländern, 7 Fraktionen. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Rebecca Harms, befürchtet jetzt noch mehr Chaos.
Also wenn wir immer mehr fraktionslose Abgeordnete bekommen, die hier herumgeistern und auch national eigentlich an nichts angebunden sind, also so Probleme, die ja auch für Deutschland durch die 5%-Hürde ausgeschlossen sind, die sollten im deutschen Interesse auch fürs Europäische Parlament ausgeschlossen sein.
Rebecca Harms von den Grünen fragt, warum darf es bei der Europawahl keine Sperrklausel geben, bei der Bundestagswahl aber schon? Die Richter beim Bundesverfassungsgericht sagen, das EU-Parlament arbeitet anders als der Bundestag. Es muss keine Regierung wählen und kann Koalitionen bilden über Fraktionen hinweg. Das ist der Unterschied. Politiker der kleinen Parteien freuen sich natürlich, sie hatten ja auch geklagt. Und sie können sich Hoffnungen machen auf Sitze in Straßburg und Brüssel. Die Freien Wähler zum Beispiel, die Republikaner, die Tierschutzpartei, die Rentner und natürlich auch die Piraten. Deren Spitzenkandidatin für die Europawahl heißt Julia Reda.
Die Piraten sind jetzt eine europäische Partei, die ja schon im Europaparlament vertreten sind mit 2 schwedischen Abgeordneten, die in den letzten Jahren schon ganz große Erfolge haben erzielen können. Zum Beispiel, dass sie dazu beigetragen haben, dass das Handelsabkommen ACTA abgelehnt wurde, gegen das es große Proteste gab. Und das zeigt für mich auch, dass eben gerade auch kleine Parteien im Europaparlament was erreichen können.
Wie viele Abgeordnete der kleinen Parteien es tatsächlich ins EU-Parlament schaffen, werden wir Ende Mai sehen. Denn das hängt auch davon ab, wie viele Parteien antreten und wie hoch die Wahlbeteiligung ist.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Der Nutzer Glasbürger kommentiert bei tagesschau.de: Respekt. Gibt es tatsächlich noch Hoffnung für ein Deutschland ohne Parteiendiktatur und Klüngelei? Ich kann es kaum glauben. Danke, BVG. Christian Söder sieht bei Twitter dagegen einen Fall von hartem Fail. Na bravo, künftig schickt Deutschland Vertreter und Vertreterinnen von Splitterparteien ins EU-Parlament. Florian kommentiert bei Welt.de: In einer Demokratie muss man halt damit leben, dass es Leute gibt, die eine andere Meinung haben. Daher begrüße ich dieses Urteil, da es die Meinung des Volkes widerspiegelt und nicht die kleinen Parteien einfach unter den Tisch fallen. Ein Gast schreibt dagegen bei taz.de: Ganz ehrlich, ich find's schade. Das EU-Parlament erhält zwar langsam, aber doch stetig immer mehr Kompetenzen. In meinen Augen ist die Abschaffung einer Hürde demokratiefeindlich, da eine immer größere Zersplitterung droht. Es gibt derzeit schon mehr als 160 Parteien. Und dies, obwohl Deutschland nicht das einzige Land mit einer Begrenzung war. HMBMAD macht sich bei tagesschau.de dagegen Sorgen, was jetzt kommen wird. Na super, nun steht die Tür für alle offen, die ihre Meinungen und ihr Weltbild der Menschheit kundtun möchten. Ob das Ganze am Ende auch Sinn macht, interessiert niemanden. Natürlich ist die EU und das Europäische Parlament nicht die Weimarer Republik. Trotzdem wird die neue Regelung wohl kaum zur Qualitätssteigerung der Demokratie beitragen, sondern vielmehr zur bunten Berichterstattung aus Brüssel. Demokratie? Ja, aber dann bitte auch mit Verstand. Danke.
Was sonst noch wichtig war?
Mitten in der Krise in der Ukraine prüft Russlands Präsident Wladimir Putin, ob seine Armee einsatzbereit ist. Es geht auch um Truppen im Westen des Landes. Dort grenzt Russland an die Ukraine. Der russische Verteidigungsminister sagte, dass mögliche Krisensituationen durchgespielt werden sollen. An sich sind solche Prüfungen nicht ungewöhnlich. Im Moment aber ist das Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland sehr unklar. Schließlich ist der russlandfreundliche Präsident Viktor Janukowitsch gestürzt worden. In der Ukraine ist eine sehr umstrittene Sondereinheit der Polizei aufgelöst worden, die Berkut. Das hat der Innenminister über Facebook mitgeteilt. Zu der Berkut-Einheit gehören rund 15.000 Mann. Die Auflösung ist ein symbolischer Akt, denn es waren Berkut-Scharfschützen, die vergangene Woche auf Maidan-Demonstranten geschossen hatten. Einige der Berkut-Polizisten haben sich schon öffentlich entschuldigt.
Ich knie vor ihnen nieder, sagt dieser Berkutmann auf der Bühne. Ich bitte um Vergebung für all die Leute, die Böses über die ganze Ukraine gebracht haben. Wenn wir in Zukunft wieder vor einer solchen Situation stehen, wissen wir, dass wir auf die Seite des Volkes wechseln. Schande, ins Gefängnis mit euch.
Heute Abend sollen in der Hauptstadt Kiew die Kandidaten für eine neue Regierung vorgestellt werden. Auf Zigarettenpackungen soll es in der EU in Zukunft abschreckende Bilder geben, zum Beispiel von Raucherlungen. Das ist Teil einer neuen Tabakrichtlinie, die das EU-Parlament verabschiedet hat. Sie tritt in 2 Jahren in Kraft. Dann sollen 2 Drittel der Packungsrückseiten mit Warnhinweisen bedeckt sein. Die Tabakindustrie hat versucht, die Richtlinie zu verhindern. Aus Sicht des EU-Gesundheitspolitikers Karl-Heinz Florenz mit massiver Lobbyarbeit.
Ich bin entsetzt. Ich hatte immer geglaubt, dass die Tabak- und die Zigarrenlobby eine mehr oder weniger seriöse Branche ist. Aber die Repräsentanten dieser Branche fahren jetzt Geschütze auf. Die sind eines demokratischen Parlaments nicht würdig. Am Ende verkaufen sie alle ein Produkt, was durch regelmäßigen Gebrauch zu 50% zum Tod führt. Und deswegen müssen wir doch mal nachdenken, wie wir das regulieren können.
Teil der Richtlinien ist auch ein Verbot von Zusatz- und Aromastoffen in Zigaretten.
Was noch wichtig wird.
Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge freizumachen. Was die anstehende rechtliche Klärung angeht, bin ich davon überzeugt, dass sie zu einer vollständigen Entlastung führen wird.
Ob es so kommt, entscheidet sich morgen. 2 Jahre nach dem Rücktritt von Christian Wulff vom Amt des Bundespräsidenten fällt das Urteil in dem Korruptionsprozess. Die Staatsanwaltschaft wirft Wulff Vorteilsannahme vor. Konkret geht es um einen Besuch des damaligen Ministerpräsidenten Niedersachsens beim Münchner Oktoberfest. Die Kosten soll zum Teil ein Freund Wulffs übernommen haben, der Filmmanager David Grünewold. In der Ukraine soll morgen eine neue Regierung gewählt werden. Eigentlich sollte das schon gestern passieren, doch jetzt sollen die neuen Kandidaten erst einmal heute Abend auf dem Maidanplatz vorgestellt werden. Viele der Demonstranten dort fordern nämlich mehr Mitsprache, wie diese Frau.
Es kann nicht sein, dass wir nicht wissen, was sie dort im Parlament machen, sagt diese Frau. Wir wollen, dass sie neue Leute für die Regierung suchen und die dann auf das hört, was das einfache Volk sagt. Sie sollten inzwischen verstanden haben, dass bei uns das Volk eine wichtige Rolle spielt.
Wenn die Ukraine eine neue Regierung hat, dann hat das Ausland auch wieder einen Verhandlungspartner. Die Ukraine ist fast bankrott und braucht dringend Finanzhilfen.
Und sonst in der Welt?
In Rio de Janeiro wird darüber gestritten, ob für die Fußball-WM zu Unrecht Häuser geräumt wurden. Nach Zahlen der Stadtverwaltung mussten in den letzten 4 Jahren mehr als 20.000 Familien in Rio ihr Zuhause verlassen. Sie wohnten in der Regel in den armen Siedlungen. Von der Stadt heißt es, dass vor allem Favelas in Gefahrengebieten geräumt wurden, zum Beispiel an Flussufern, die nicht vor Überschwemmungen geschützt sind. Kritiker der WM in Brasilien sind dagegen der Meinung, dass es um die Interessen von Immobilienfirmen ging. Geräumt wurden nach Aussage eines Kritikerbündnisses vor allem touristisch interessante Gebiete rund um die Austragungsorte von WM und Olympia. Für die Favela-Bewohner gibt es zwar Sozialwohnungen und einen kleinen Geldbetrag. Vom Kritikerbündnis heißt es aber, dass die neuen Siedlungen oft weit entfernt vom Stadtzentrum, Arbeitsplätzen und grundlegender Infrastruktur gebaut wurden. Laut der UNO überholen die Flüchtlingszahlen aus Syrien bald die aus Afghanistan. Aus Syrien sind laut dem UNO-Flüchtlingskommissar im Moment 2,4 Millionen Menschen auf der Flucht, aus Afghanistan etwa 200.000 mehr Menschen. Laut der Organisation ist das besonders deshalb brisant, weil Syrien vor 5 Jahren noch ein Land war, das viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Nordkorea macht sich offenbar Sorgen, sich nicht mehr ganz abschotten zu können. Machthaber Kim Jong-un hat nach Berichten von Staatsmedien in Nordkorea davon gesprochen, dass die Menschen im Land mehr indoktriniert werden müssten. Er will eine kulturelle Invasion verhindern, wie er es nennt. Nordkorea versucht sich weitgehend von der Außenwelt zu isolieren. Allerdings funktioniert das durch moderne Technik offenbar nicht mehr so gut wie früher. Handys werden eingeschmuggelt, die Anrufe ins Ausland möglich machen. Fernseher werden so umgebaut, dass auch Programme aus dem Ausland zu sehen sind. Außerdem werden auch Informationen auf DVDs, MP3-Playern und USB-Sticks nach Nordkorea gebracht.
Wissensnachrichten.
In unseren Wissensnachrichten geht es immer mal wieder um den Klimawandel. Zum Beispiel, wenn irgendwer eine neue Möglichkeit gefunden hat, wie man den Klimawandel eindämmen könnte. Climate Engineering heißt das im Fachjargon. Doch jetzt meinen Wissenschaftler vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, dass viele dieser Methoden gar nicht viel bringen. Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten. Wie kommen die Forscher darauf?
Ja, die haben natürlich eine Untersuchung gemacht. Und zwar haben sie mit einem Modell des Erdsystems am Computer simuliert, wie sich die globale Erwärmung entwickelt, wenn Climate Engineering Methoden, also Methoden, die den Klimawandel bremsen sollen, angewendet werden. Und was passiert, wenn nicht? Also wenn man dem Klimawandel einfach freien Lauf lässt.
Und herausgekommen, dass es eigentlich egal ist.
Nee, nicht ganz egal, aber zumindest bringen Maßnahmen wie beispielsweise aus Wüsten Wälder zu machen oder CO2 im Meer zu binden nicht so viel, wie man bisher gedacht hat. Und vor allem, wenn man irgendwann mal aufhört, diese Methoden anzuwenden, dann könnte der Klimawandel sogar schneller fortschreiten, als wenn man gar nichts gemacht hätte.
Und welche dieser Climate Engineering Methoden haben die Wissenschaftler ganz genau untersucht?
Also der Fokus der Untersuchung lag auf 5 verschiedenen Methoden. Und zwar zum einen Wüstengebiete in Nordafrika und Australien, in denen Bäume gepflanzt wurden, also aus denen Wälder gemacht wurden. Dann gibt es eine Methode, da wird die Sonneneinstrahlung mit Hilfe von Spiegeln abgeschirmt. Und die haben sich noch 3 Methoden angeguckt, wie CO2 im Meer gebunden werden kann.
Und bei diesen verschiedenen Methoden haben Sie wahrscheinlich eine ganz unterschiedliche Wirksamkeit festgestellt.
Ja klar, also am besten funktioniert anscheinend die Idee mit den Spiegeln, die die Sonneneinstrahlung abschirmen sollen. Damit könnte man vielleicht sogar die Temperatur wiederherstellen, die vor der Industrialisierung normal war. Aber diese Methode hat da eben auch krasse Nebenwirkungen, denn wenn man irgendwann beschließen sollte, dass man das mit den Spiegeln doch nicht mehr machen will, dann würde die Temperatur innerhalb von kürzester Zeit extrem ansteigen. Das haben die Wissenschaftler in ihren Simulationen beobachtet und das Gleiche gilt auch für den CO2-Gehalt.
Und was heißt das jetzt? Einfach abwarten oder?
Zumindest finden die Kieler Wissenschaftler, dass man sich das mit dem Climate Engineering vorher sehr gut überlegen sollte, denn die Folgen der Nebenwirkungen, die kann man so schnell wahrscheinlich nicht mehr beheben. Und die USA, Großbritannien und Kanada, die wollen in den nächsten 5 Jahren mit konkreten Feldexperimenten loslegen.
Könnte man also sagen, dass Climate Engineering als Wunderwaffe gegen den Klimawandel nicht mehr funktioniert?
Vielleicht kann man Climate Engineering oder ein paar Methoden ergänzend einsetzen, aber im Grunde gibt es nur eine wirklich wirksame Methode gegen den Klimawandel und das ist einfach weniger CO2 ausstoßen.
Es gab in den Wissensnachrichten heute noch eine andere Studie und zwar zu europäischen Krankenhäusern.
Richtig, genauer gesagt zum Krankenhauspersonal. Bei dieser Studie ist herausgekommen, dass mehr Patienten nach Routineeingriffen wie Hüft-, Knie- oder Blinddarmoperationen sterben, wenn es wenig Personal gibt.
Wie viele genau?
Normalerweise sterben wohl so 1-1,5% dieser Patienten nach der Operation, aber in manchen Krankenhäusern waren es mehr als 7%. Allerdings spielt dabei auch eine Rolle, wie gut die Krankenschwester ausgebildet ist. Also je besser die ausgebildet ist, desto weniger Patienten sterben auch.
Und was war heute sonst noch los in den Wissensnachrichten?
Im Iran hatte ein Koranlehrer anscheinend Probleme, seine Schüler zum Beten zu kriegen. Und deswegen hat er Veldan erfunden, einen Gebetsroboter, den er selbst gebaut hat. Und der kann sich sogar hinknien und verbeugen.
Hat's geholfen?
Angeblich schon. Also zumindest ein Junge hat wohl versprochen, jetzt regelmäßig zu beten.
Wetter.
Über Deutschland hängt im Moment eine ziemlich dicke Wolkendecke. Nur in Bayern und im Nordosten gibt es größere Lücken. Heute Nacht fällt vor allem im Süden Regen. Morgen gibt es mal Wolken, mal Sonne. Am Morgen kann es in Bayern noch regnen. Am Nachmittag ziehen die Regenwolken dann weiter in den Norden.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.
Mehr Audios und Podcasts auf dradiowissen.de.